Wir fangen mal an mit unserem Programm, damit wir nach einer Stunde auch fertig sind und ich ins Bett gehen kann, weil es hier 23 Uhr ist. Und wir haben ein paar Fragen vorbereitet, die ihr uns im Vorfeld geschickt habt, jedem einzelnen von uns. Aber wenn die anderen beiden reden, gucke ich mal durch den Chat und wenn da wirklich coole Fragen sind, dann nehme ich auch nochmal aus dem Chat ein paar Fragen mit auf. So, dann fangen wir mal an. Was es so in der letzten Zeit Wichtiges, Neues gab. Und ich würde sagen, da fängt der Lars mal an. Bin ich mal gespannt, was es da so für wichtige Sachen so in den Themen gab, wo du bist unterwegs.
Ja, ich bin ja gerade aus Riga zurück. Da habe ich eine spannende Plattform besucht, und zwar Lande. Ich weiß nicht, ob ihr die schon mal gehört habt. Ich nehme an, wahrscheinlich nicht. Die vergeben Kredite an kleine, mittelgroße Landwirte in Riga, die normalerweise, also nicht in Riga, in Lettland, die normalerweise keine Finanzierung bei der Bank bekommen. Und die vergeben so kleine Zwischenfinanzierungen. Da war ich 2 Wochen, habe mir die ein bisschen angeschaut. War echt super interessant und eine coole Ergänzung auf jeden Fall für ein P2P-Portfolio. Weil viele sind noch nicht in Agrarkrediten oder so investiert. Das ist normalerweise noch nicht so präsent bei den meisten, aber ist auf jeden Fall im Kommen. Nochmal andere Plattformen, aber fand ich auf jeden Fall super interessant. Ja, ansonsten verfolge ich natürlich gebannt aktuell das Marktgeschehen. Mein Portfolio ist auch durch den Kryptoabsturz natürlich ein bisschen runter. Kryptos sind bei mir 60% runter. Das ist schon ziemlich heftig. Ansonsten ist mein Portfolio, ich habe heute Morgen
Monat
gerade noch
oder auf
geschaut.
Monat oder auf Jahr?
Nee, die Kryptos aufs Jahr gesehen minus 60, mein
Also
Portfolio
okay.
minus 13 aufs Jahr, also alles noch im Rahmen. Aber es geht jetzt
Alles.
schon echt ganz gut runter.
Ja, wird ja mal
Ja,
Zeit,
und
oder?
ihr erinnert euch vielleicht noch daran, dass ich beim letzten Call erzählt habe, dass ich ja dieses Terra-Projekt super interessant fand. Da habe ich mir eine kleine Tranche gekauft und habe dann gleich die schön Lehrgeld bezahlt, denn ich hätte mal lieber standhaft sein sollen, denn das Geld ist jetzt heute gar nichts mehr wert. Also der Coin ist fast auf Null gegangen. Da gab es auch den Crash dann auch nochmal richtig. Ja, hätte ich vielleicht lassen sollen, aber ansonsten echt kein Drama. Wenn ich mir
Na gut,
die meine Benchmarks anschaue, dann passt es noch
dass wir ja
alles.
hier in dem Projekt hier ja auch nichts empfehlen, sondern du ja nur berichtest, was du da zu Hause machst mit deinem Kram. Das macht ja dann keiner
Ganz
nach.
genau. Hoffentlich nicht, nee. Aber bei Terra waren wirklich
Hoffentlich.
sehr, sehr viele investiert aus der Community. Da habe ich mich, glaube ich, auch so selber so ein bisschen, mich selbst von meiner Community leiten lassen. Vielleicht ein bisschen zu viel in Telegram gelesen und dachte, ah, das könnte ein cooles Projekt sein. Gut, hätte ich mir
Also
vielleicht sparen können. Aber es, ja, war aber wirklich das erste Geld, was ich im Kryptobereich verloren habe. Also alles gut.
okay, Luis, du?
Ja, ich habe im Kryptobereich jetzt nicht durch irgendeinen Coin was verloren.
Bist ja auch ein No-Coiner.
Oh Wunder. Ja. Nochmal eine Frage, Lars. Lande, hießen die nicht auch mal anders? Die gibt es auch schon ein bisschen länger, ne? Meine ich mit diesen Agrarkrediten, oder?
Ja,
Wenn
genau.
ich
Die haben
mich richtig entsinne.
2019 angefangen. Die hießen vorher LendSecured. Die haben jetzt
Ah, LendSecured
umfirmiert
war es.
zu Lande, weil die haben
Ja.
eine Investment-Plattform, die hieß LendSecured, und die hatten eine Kreditnehmer-Plattform, die hieß Lande, und das haben die jetzt zusammengeführt unter Lande, damit sie halt eine Marke haben.
Und reguliert, nehme ich an.
Noch nicht, aber die Crowdfunding-Regulierung kommt jetzt und die haben schon die Bestätigung bekommen, dass sie auf jeden Fall weiter operieren dürfen. Also werden jetzt keine Probleme bestehen.
Ja, was gab's Neues in letzter Zeit? Da Lars ja jetzt mehr so den Kryptomarkt beleuchtet hat, gehe ich mal wieder ein bisschen in die reale Welt, obwohl wir da auch recht viel Kontakt hatten, tatsächlich. Mit Krypto-Jünger nenne ich sie mal, nämlich natürlich Highlight des letzten Monats war die Invest, die ja nach 3 Jahren wieder vor Ort stattgefunden hat. Lars war ja auch da. Und ja, unterm Strich war eine sehr gelungene Veranstaltung. Ich glaube, knapp 9.000 Besucher.
Guck
Flora
an.
Lounge war wieder volles Haus von Freitag 9 Uhr bis Samstag 17 Uhr. Es gab auch einen etwas unfreundlichen Rausschmeißer am Samstag.
Ich erinnere mich.
Ja. Genau. Und wenn ich mal so Revue passieren lasse, was mir besonders in Erinnerung geblieben ist, jetzt natürlich neben der Tatsache, die vielen Leser, Hörer, Zuschauer da getroffen zu haben, das war tatsächlich so der Bereich, oder das waren tatsächlich besagte Krypto-Jünger, weil das hatte ich jetzt anderweitig auch schon mal erzählt. Also mir die Parallelität tatsächlich irgendwo zu Harry Potter ist mir direkt so ins Auge gesprungen, mit dieser ganz eigenen Sprache und Bezeichnung, eben, was Herr Lars eben gesagt hat, der No-Coiner, das ist so der Muggel, ja, in der Kryptowelt. Ja, und wahrscheinlich haben die auch irgendwo ihr Gleis 9, 3 Viertel da, Stuttgarter Bahnhof. Also das ist wahrscheinlich schon sehr, sehr faszinierend, wie die da wirklich so extrem abgetaucht sind in die Welt. Und ich muss auch sagen, ein Stück weit, nachdem ich man muss ja sagen, so verschworene Gemeinschaft erlebt habe, und ich vermute mal, dass das ja weltweit ähnlich ist, denke ich mal, ist das zumindest für mich so ein kleiner Indikator auch, dass jetzt die Kryptowährungen, egal wie tief sie jetzt gefallen sind, vermutlich nicht gen Null gehen oder abgeschrieben werden können, sondern dass die irgendwann auf jeden Fall nochmal wiederkommen. Weil das war schon, muss ich sagen, auch diese Treue zur Asset-Klasse war schon sehr beeindruckend. Ne? Ich hatte ja auch so eine Podiumsdiskussion. Das war auch ganz Gold versus Kryptowährung, fand ich auch sehr interessant. Und naja, da haben wir gesagt, ob der Invest 2072, da ziehen wir nochmal Bilanz. 50 Jahre wollten wir uns Zeit geben. Ja, und ansonsten nochmal vielen Dank an die Börse Stuttgart, speziell an Richie, der das Ganze ja im Vorfeld wirklich professionell schon organisiert und angebahnt hat und dann noch durchgezogen hat. War wirklich eine klasse Veranstaltung. Ich nehme an, das hieß der ähnlich aus, oder?
Ja, definitiv. War mal richtig, richtig cool, wieder offline zu sein, die ganzen Leute zu sehen, die Community zu treffen. Sollten wir mal wieder machen.
2023, vermutlich.
Aber ja, seitdem wurde Richie, glaube ich, nie wieder gesehen, oder? Der ist irgendwo in Urlaub gefahren und dann verschollen.
Ja, der Richie, der ist direkt danach nach Mexiko. Ich meine, ich bin ja auch direkt danach nach Schweden, aber ich bin ein bisschen früher wieder zurück.
Ich glaube, Richie ist immer noch in Mexiko.
Wir gucken mal nach, ob er da noch ist. Ja, genau. Mein Thema der letzten Tage war, weil der Markt kippt ja immer weiter runter. Und mich hat mal interessiert, wie viel Cash halten denn so meine Leser und Follower? Und es war ganz interessant. Ich habe jetzt drei Umfragen, die unterschiedliche Ergebnisse abliefern, wo ich selbst überrascht war. Die erste Umfrage, die wurde gemacht bei einem ganz großen Portal, was in der letzten Zeit auch in den Medien kursierte, sage ich jetzt mal so, einen großen Aktienanalysenportal, so nenne ich es mal. Die haben ihre Kunden gefragt, wie viel Cash habt ihr, und 10 bis maximal 10%, also 0 oder gar nichts, bis vielleicht ab zu 10%, haben 60% der Leser oder Mitglieder oder wie man auch immer das nennt. Also 60% haben dort keinen Cash aktuell. Und dann habe ich mal gefragt, wie sieht's denn bei meinen normalen Bloglesern aus, die jetzt nicht unbedingt Dividendenalarm-Mitglieder sind. Dort haben gesagt, dass 23% keinen Cash haben. Und dann habe ich meine Mitglieder gefragt, und die bearbeite ich ja natürlich seit Monaten und seit Wochen, und da bin ich auch ganz froh und stolz, dass wir dort nur 5% der Mitglieder aktuell keinen Cash haben. Und so zieht sich das in allen dreien Umfragen bei allen Prozentwerten hoch. Also wie viel haben 20%, wie viel haben 10% und so weiter. Und das freut mich schon, dass wir natürlich jetzt in der Phase, wo es jetzt wirklich interessant wird, auch eine Menge Cash haben. Und das macht, finde ich, auch einen Unterschied aus. Und ja, zwischen 5% und 60% ist dann doch der Unterschied doch schon ziemlich groß. Ich teile mal die Statistiken morgen auch nochmal in meinem Telegram-Kanal, kann man sich das gerne anschauen. Und kommen wir zum nächsten Punkt. Aufgrund des vielen Cash-Dips, was wir ja alle irgendwie haben, habe ich trotzdem noch nichts gekauft. Aber es juckt schon und ich bin auch schon am Schauen, was so geht. Aber ich habe, wie gesagt, noch nichts gekauft. Und Luis, ich gehe mal davon aus, du gibst das Mikro auch gleich weiter an Lars, oder?
Ja, die Sparpläne sind wie jeden Monat, ich glaube heute sogar, ne, ist der 16. Jahr ausgeführt worden, ordnungsgemäß. Ansonsten im Optionshandel steht ohnehin alles auf Rot. Das heißt, die Art Stillhaltergeschäfte, die ich mache, ja, da profitiere ich ja gerade nicht von fallenden Kursen, sondern eben auch von leicht fallenden Kursen, gleichbleibenden oder steigenden. So, und da ist natürlich bei so einem Szenario ein Handel nicht zu denken. Dann habe ich mir auch eine Auszeit genommen, und ansonsten steht ja jetzt erst im, ja, Ende Juni, Anfang Juli ist ja im Dividendendepot, dann steht die Rebalancierung an, und dann wollen wir da mal schauen, wie es da aussieht.
Und was noch da ist. Ja,
vermutlich werde ich dann, was noch da ist, genau. Mal gucken, welche Stablecoins noch da sind. Und nein, das heißt, ich werde sicherlich das nächste Mal dann zu berichten haben, was ich da getan habe. Aber ansonsten übergebe ich hier den Staffelstab ganz klar an den Lars. der jetzt sein Telefonbuch abarbeiten kann.
Ja. Aber gerade nochmal zu deiner Strategie, aber im Juli ist es dann so, dass du einfach die Werte nachkaufst, die ja, landunter sind, ne? Also du hast da eine ziemlich klare Strategie, wenn ich mich recht erinnere.
Genau, das ist ja richtig. Das ist völlig emotionslos. Das heißt, da hat sich ja automatisch ein Cashbestand angesammelt durch die Ausschüttungen, gegebenenfalls doch noch durch zusätzliche Überweisungen. Da wird halt ganz streng mathematisch geguckt, was ist eben besonders schlecht gelaufen, und da wird dann eben schwerpunktmäßig reinvestiert und alles versucht wieder so halbwegs in Übereinstimmung zu bringen, dass alles so gleichmäßig ist, genau.
Und das war's. Gut, ja, dann gehen wir mal meine Investments durch. Ich habe übrigens auch noch tatsächlich 100% Cash, also von dem, was ich zurückgelegt habe. Also ich habe jetzt auch nichts großartig investiert, aber ich kaufe natürlich trotzdem monatlich nach. Ich habe nur meine Cash-Reserve noch nicht angefasst. Aber auch mir juckt es da natürlich in den Fingern, genau dir, Alex, da noch ein bisschen mehr zu investieren, was ich wahrscheinlich auch machen werde, wenn es jetzt noch ein bisschen so bleibt oder noch ein bisschen weiter runtergeht. Aber gehen wir mal trotzdem durch. P2P aufgestockt. Das ist eine recht große P2P-Plattform, die sich anschickt, eine der größten zu werden. Aber bei P2P höre ich jetzt tatsächlich ein bisschen auf, halt auch aufgrund der Situation, um halt ein bisschen umzuschichten. Also nicht von den bestehenden Investments, aber zumindest alle Zinsen dort dann den Aktien zukommen zu lassen. Und da habe ich tatsächlich schon was aufgestockt, den BlackRock Utilities Infrastructure and Power Opportunities Trust. Das ist ein Monatszahler fokussiert auf Infrastruktur und Energie. Den Honeycomb.
New York Stock Exchange unter dem Kürzel BUI.
Ja, danke. Nächstes Mal ist bestimmt auch den Honeycomb Investment Trust. Das sind P2P-Kredite im Börsenpelz mit 8% Dividendenrendite.
Ja, London Stock Exchange, HONY.
Du Lexikon. Und dann haben wir noch den Hypnosis Songs Fund. Den habe ich auch nachgekauft. Der ist wieder ein bisschen zurückgekommen und hat ja immer noch ein solides Geschäftsmodell. Und ich denke auch inflationsgeschädigte Soldaten an der ukrainischen Front, die hören trotzdem noch gerne Musik. Deswegen wird das auch weiterlaufen.
London Stock Exchange, SONG.
Ja. Oh, Thomas Gottschalk ruft gerade an. Der möchte eine neue Folge Wetten, dass mit euch beiden drehen.
Und dann, Luis, zwei Sparpläne auch noch heute bei mir. Den WisdomTree China S&P 500. Tatsächlich ist das einer der wenigen Werte diesen Monat, der grün ist. Das ist mein ETF auf den chinesischen Markt. Und McDonald's habe ich im Sparplan. Übrigens, bei McDonald's gibt es eine coole Loyalty-App. Die könnt ihr euch installieren, wenn ihr Lust habt. Und da kriegt ihr halt gratis Burger, wenn ihr halt darüber immer bestellt. Und das ist echt cool. Du kannst, wenn du im Auto sitzt, kannst du bestellen und dann fährst du beim Restaurant vor. Und dann wird deine Bestellung fertig gemacht, kannst reingehen, abholen und dich wieder ins Auto setzen, weiterfahren. Echt eine coole Sache. Wusste gar nicht, dass es sowas gibt, aber jetzt kriege ich neben meiner Burger-Dividende auch noch Loyalty-Punkte. Ziemlich cool.
Ich dachte, in Deutschland fährt man kein Auto mehr.
Nee? Ach ja, stimmt, die Bahn ist ja so günstig geworden, aber nicht der ICE. Also von daher fällt es, glaube ich,
weg. Und hier gibt es kein McDonald's. Ich denke mal, mir wird die App jetzt nicht so viel helfen hier.
Na, ich glaube, die funktioniert auch tatsächlich. Also ich war jetzt in Riga, ja, da hat es nicht funktioniert. Und in England hat es auch nicht funktioniert. Keine Ahnung, vielleicht weiß die App, dass ich hier wohne. Keine Ahnung. Ja, dann kommen wir noch zu den Kryptos. Da habe ich mir zwei neue Sachen gekauft, und zwar habe ich einen neuen Sparplan aufgesetzt auf den Pluton. Ich weiß nicht, ob ihr den kennt, wahrscheinlich nicht. Das ist der.
Das ist doch jetzt die neue Karte, nachdem Crypto.com
genau.
auch etwas baden gegangen ist, zumindest was jetzt die Benefits für die.
Aber lohnt es sich, Pluton jetzt kennenzulernen, oder ist es in 4 Wochen eh wieder über den Jordan?
Naja, das ist halt relativ klein, und die Karten, haltet euch fest, die haben 19 Wochen Lieferzeit, weil die halt so überlaufen sind. Und du kannst dort halt auch wieder 8% Cashback bekommen, wenn du halt dich anhand dieser Plutons, die du halt kaufen musst, hochlevelst. Geht, glaube ich, aktuell kriegst du, glaube ich, deine 8%, wenn du 15.000 Euro oder sowas stakest. Das ist gar nicht so viel im Vergleich zu Crypto.com. Das sind, glaube ich, 350.000 Euro. Aber das Coole bei dieser Pluton-Karte ist halt, du kriegst halt auch diese Vorteile. Aber du kannst monatlich neu entscheiden, welche Vorteile du nutzen möchtest. Und die haben auch ein paar andere Sachen als Crypto.com. Deswegen ist es halt eine coole Ergänzung für mich. Beispielsweise haben die sowas wie 10 Euro bei Starbucks oder Uber oder Aldi, Lidl ist dabei, oder Delivery Hero, Lieferheld. Und du kannst halt jeden Monat neu entscheiden, was du davon nutzen möchtest. Und ich finde die Karte echt cool. Deswegen, um mich da hochzuleveln, habe ich jetzt einen kleinen Sparplan auf diesem Pluton. Und der wird ja aktuell auch hoffentlich noch ein bisschen günstiger werden. Der kostet aktuell 6 Euro, dass ich da schnell durch die Levels steige. Und ja, dann habe ich meinen ersten NFT gekauft. Das habe ich beim letzten Mal noch gar nicht erzählt. Da gibt es so eine Ponzi-App, nenne ich sie mal gleich, eine Move-to-Earn-App, wo man beim Spazierengehen Geld verdienen kann. Steppen heißt das. Und da habe ich mit einem Schuh angefangen und dachte, hey, das ist ja voll cool. Mittlerweile habe ich 9 davon, weil die super günstig geworden sind. Und tatsächlich verdient man jetzt mit den 9 Schuhen, verdiene ich jetzt irgendwie, weiß ich nicht, pro Lauf, ich laufe circa 45 Minuten am Tag, irgendwie zwischen 10 und 15 Euro, total verrückt. Und die könntest du dir ja theoretisch auscashen lassen in Stablecoins und die wieder in Euro umwandeln. Oder halt deine Schuhe hochleveln, also das wäre ein Spiel, sollte man auf jeden Fall nicht als Investment sehen. Und wie gesagt, könnte wahrscheinlich ein Schneeballsystem sein. Das Geld ist in höchster Gefahr, irgendwann, dass das verloren geht. Aber es macht auf jeden Fall super Spaß, da ein bisschen Geld zu verdienen und die Schuhe hochzuleveln. Und ich werde das auf jeden Fall weitermachen, ja. Das ist ganz cool. Ja,
Das ist ja
aber
wie in der
nicht.
Offline-Welt. Da wirst du ja auch fürs Spazierengehen bekanntermaßen bezahlt. Ist ja bei euch auch so, oder?
Ja,
Nee,
aber.
wir werden uns ja auf der Invest auch drüber unterhalten. Und also ist auf jeden Fall ein super Anwendungsbeispiel, finde ich, für diesen Gamification-Ansatz. Und wenn es natürlich dazu
Exakt.
hilft, Leute zu motivieren, sich zu bewegen, ist das natürlich klasse. Aber wer tatsächlich glaubt, dass das irgendwie ein finanzielles Perpetuum mobile ist,
Nein, das
im
nicht.
wahrsten Sinne des Wortes, ja. Also ich glaube da auch ganz fest an ein
Aber ich glaube ja,
Ponzi-Schema, was dahinter steht.
ich glaube, viele Blogger hatten ja, glaube ich, diese App auch auf dem Smartphone. Und ich weiß jetzt nicht, ob der Geldschnurrbart hier gerade zuschaut, aber ich glaube, der hat auch schon so mittlerweile seine 30 Sneaker oder so. Und der Sparkojote war auch schon heftig dabei. Also ja, es ist halt einfach so ein, ja, ist halt einfach ein schönes Spiel, das man so mitnehmen kann. Aber es kostet halt echt Geld. Also der erste Sneaker, der hat 700 Euro gekostet, umgerechnet in der Kryptowährung Solana. Und ich glaube, die 8, die ich mir danach gekauft habe, weil das so runtergerauscht ist, die waren genauso teuer wie diese eine erste Sneaker. Also habe ich circa ja, 1.400 bis 2.000 Euro aktuell investiert darin. Und genau, könnte mir jetzt theoretisch da auscashen, das Geld wieder jeden Tag, macht aber nicht, weil ich möchte ja meine Schuhe hochleveln und am Ende noch mehr verdienen. Oder die App macht dazu halt und zwar ein Betrug, das kann natürlich auch sein.
Mal gucken, wer früher zumacht. Juicy Fields oder Steppen. Aber
Ich
wenn
glaube
alles den Bach
nicht.
runtergeht, die Schuhe hast du dann immer noch.
Genau, die NFTs kann dir niemand mehr nehmen.
Das kann ja
So
niemand
sieht's
nehmen.
aus.
Ja, das waren meine Investments. So, jetzt weiter im Programm. Alex.
Okay, dann fangen wir mal mit den ersten Fragen an. Also wir haben ja Fragen vorbereitet, die ihr uns im Vorfeld geschickt habt. Wir gehen hier einfach mal durch und zwischendurch gucken wir mal, ob hier was Sinnvolles gefragt wird. Dann schreibt es ruhig in den Chat mit rein, dann entscheide ich dann spontan. Ja, erste Frage ist ziemlich kurz und einfach. Ist dein Depot noch im Plus? Also bis Ende Mai war mein Depot ja bei 12,5% im Plus. Und im Moment, ich habe vorhin mal vorsichtig reingeschaut, ist jetzt nicht alles aktualisiert, aber da waren wir noch bei knapp über 4%. Also ich habe dann anscheinend auch in diesem Monat knapp 8% bis jetzt verloren, wobei bin da ganz positiv, bis Ende des Monats sieht es wieder besser aus. Und der DAX hat, glaube ich, schon knapp über 10% verloren, also habe ich jetzt nicht so viel falsch gemacht. Aber ja, ich bin noch im Plus und abgerechnet wird bei mir immer am Ende des Monats, deswegen heißt es erstmal noch nichts. Es kann in beide Richtungen aktuell noch gehen. Habt ihr Werte, wo ihr schon wisst, year to date oder wie der Monat läuft oder guckt ihr da gar nicht rein?
Also
Ja,
ich
also ich selber, ja.
schaue da rein, ja, tatsächlich aktuell, weil ich halt auch momentan entscheide, was ich nachkaufen möchte. Von daher habe ich da auch echt einen recht engen Blick gerade aufs Portfolio. Und ich hatte ja eben gesagt, also mein steht aktuell minus 13, das Gesamtportfolio aufs Jahr gesehen. Die Dividendenaktien sind tatsächlich bei mir auch noch im Plus und P2P ist auch noch im Plus. Ansonsten der Rest ist im Minus.
P2P kann ja gar nicht ins Minus gehen, ist ja technisch gar nicht möglich.
Naja, außer es geht die Plattform baden. So. Ist aber tatsächlich, also dass es im Gesamten ins Minus gegangen ist, ist in meiner P2P-Karriere noch nicht passiert. Nee, selbst mit der einen Plattform, die ich verloren habe.
Also, du
Safe habe ich geguckt.
durchgeguckt. Also ich habe es jetzt selber, nee, ich habe es ja auch nicht nachverfolgt. Ich mache das halbjährlich, sowohl das Dividendendepot als jetzt auch das Sparplandepot. Und es gibt aber natürlich manche Branchen, Länder, da weiß ich natürlich, die laufen ein bisschen stabiler, andere ein bisschen weniger stabil. Ne, traditionell beispielsweise Business Development Companies, die schwanken halt deutlich stärker als der Markt. Das heißt, die werden ordentlich im Minus sein. Dafür solche Märkte wie gerade Großbritannien beispielsweise, zumindest bis gestern, war der FTSE 100, ich glaube 5% vom Allzeithoch im Minus. Also aus irgendwelchen Gründen ist in Großbritannien gar nicht so stark gefallen. Da bin ich ja zum Beispiel auch relativ versorgerlastig, infrastrukturlastig. Das ist ja auch tendenziell eher ein bisschen defensiver. Beide Depots werden im Minus sein. Aber das wird jetzt auch nicht dramatisch sein. Und wie gesagt, die Bereiche, die jetzt deutlich im Minus sind, die werden dann eben ausgeglichen, jetzt im Rahmen des Rebalancierens. Und dann bin ich ja im Prinzip antizyklisch vorgegangen. Und da ich, und ich glaube, das ist ja ähnlich wie beim Lars, wirklich schwerpunktmäßig auch Sammelanlagen habe, habe ich jetzt nicht das Problem, dass es jetzt irgendwelche Einzelwerte gibt, die so tief abgeschmiert sind oder auf der Kippe stehen, wo ich sage, ja, könnte dann irgendwie ein Totalausfall werden. Ne? Das ist ja so eigentlich das Thema immer, was dann ein
bisschen das wirst du dann ist, sehen,
weil
wenn die
WKN-Nummer kann sich natürlich auch nicht mehr erholen.
Nur wenn du die WKN-Nummer nicht mehr aufrufen kannst, dann wirst du schon sehen, dass da irgendwas faul ist.
Dann passt wahrscheinlich irgendwas nicht. Ja.
Wie geht's denn deinem Russland-Investment?
Dem was?
Dein Russland-Investment, das müsste doch aktuell stabil zu sein.
Ja, im Vergleich zum letzten Mal ist es komplett stabil geblieben, ja.
Ja, hat sich nicht viel getan, ja. Tod ist tot, ne?
Nee.
Eine Frage kam, hast du nur Reiz oder diese Spezialwerte oder hast du auch normale Aktien, Luis?
Nee, ich habe auch ein paar normale Titel, also in Anführungsstrichen normal. Ne? Ist auch einsehbar, wer bei mir halt. Ja, was ist schon normal, ne? Nee, aber es sind auch klassische Aktien dabei, die halt Dividende zahlen und jetzt nicht einen Sonderstatus haben wie Business Development Company oder jetzt, weiß ich nicht, oder Real Estate Investment Trust oder so.
Ja, ich habe übrigens gerade mal geschaut, wie er bei Portfolio Performance der einzige Wert aus der Börsenwelt aktuell diesen Monat, der bei mir im Plus ist, ist der S&P 500 China. Tatsächlich ist ansonsten wirklich alles im Minus komplett. Ja. Wahnsinn.
Dann macht gleich die nächste Frage, Lars, von deiner Liste.
Die erste. Ich nehme mal immer die erste hier.
Kannst auch die letzte nehmen.
Es ist Krypto. Worauf liegt aktuell euer Fokus bei euren Investments? Ja, ich habe es ja eben schon ein bisschen angedeutet. Also bei mir liegt aktuell der Fokus auch auf dem Aktienmarkt. Das heißt, ich habe da meinen Cash komplett aufgebaut und werde jetzt auch die Dividenden, die jetzt zurückgelaufen sind, die habe ich jetzt auch noch zusätzlich angespart, nirgendwo hin geschiftet, nicht Krypto oder so. Und ich werde jetzt auch die Zinsen bei P2P vom Wert halt in den Aktienmarkt pumpen und da mein Investment soweit jetzt einstellen. Und dann mal schauen, wie es so in diesem Monat läuft und was passiert. Und dann werde ich noch irgendwas drin nachkaufe. Und ich werde es da wahrscheinlich wieder so machen wie in der Corona-Krise. Also da habe ich jetzt nicht groß mir irgendwelche Aktien, Einzelaktien rausgesucht, sondern ich habe da auch größtenteils einfach auf Sammelanlagen gesetzt, Knöpfchen gedrückt und fertig war die Kiste. Also da bin ich in der Situation tatsächlich nicht so ein Freund von Einzelinvestments, Einzelaktieninvestments. Ja, ansonsten die Sparpläne laufen jetzt mal weiter. Aber das ist mein Fokus aktuell auf jeden Fall auf dem Aktienmarkt. Wahrscheinlich ähnlich wie bei euch.
Ja, ich sag mal, einen speziellen Fokus. Ich beispielsweise habe ja in dem Sinne keinen speziellen Fokus, sondern ich habe ja für mich eine Vermögensallokation festgelegt und die verfolge ich ja nach. Und rote Themen reite ich ja sowieso nicht. Und wie gesagt, das ist alles regelbasiert. Von daher, gibt es da jetzt auch keinen Handlungsdruck oder ähnliches.
Also ich habe ja mein Depot schon strukturiert, so nach Themen und Branchen und habe dort eben bestimmte Themen, die einfach noch unterinvestiert sind. Das sind so vor allem defensive Werte wie Lebensmittel, Getränke, weil die eigentlich sonst immer sehr langweilig sind und nicht so viel Erträge abwerfen. Die leiden aber jetzt alle komischerweise, weil sie ja irgendwie alle mit Rohstoffen ihren Kuchen backen. Und ja, das sind so die Werte im Konsumbereich, Lebensmittel, Getränke, wo ich mich wahrscheinlich mehr umschauen werde und dort Sachen einsammeln werde. Ansonsten reizen mich auch so Banken und Versicherungen, weil wenn die Zinsen steigen, dann sind es sicherlich die Gewinner der nächsten Jahre, die endlich mal wieder Geld verdienen mit den Milliarden, die irgendwo rumliegen. Da findet man auch noch nicht so leicht den Einstieg, weil die ja natürlich auch viel vorwegnehmen und auch schon gut gelaufen sind teilweise. Und ja, ansonsten bei Rohstoffen, also die ähnliche Frage habe ich bei mir auch hier bekommen. Wüsste ich jetzt nicht, also Rohstoffe würde ich jetzt Öl und so, die ganzen Kram, alles was da schon gestiegen ist, jetzt nicht mehr kaufen. Wenn, dann interessieren mich da eher noch die Edelmetalle, wovon ich arbeite, schon genug habe. Ich glaube 41% meines Depots sind Rohstoffe und davon ein Großteil, der größte Teil Edelmetalle. Also ich muss da jetzt nicht zwingend nachkaufen, aber das wäre für mich momentan der einzigste Bereich, der noch nicht hausiert und wovon ich aber ausgehe, dass wir da durchaus noch höhere Notierungen sehen.
Hast du gerade einen Tipp für eine Einzelaktie, die du dir gerade auf der, die du dir gerade näher anschaust und die du jetzt kaufen würdest, wenn es jetzt
Also
noch weiter
kaufenswert sind
runtergeht?
aktuell in meiner Liste schon, ich glaube, 139 Aktien habe ich geschaut, aber mich interessieren halt Werte, die du wirklich selten bekommst. Und ich habe mal reingeschaut, das sind so Sachen wie, wo du denkst, Visa zum Beispiel, ja, oder BlackRock, das sind so Aktien, die laufen immer gut und da, ich denke mal, so eine Werte werde ich mir als erstes anschauen oder vor allem Werte mit einer sehr hohen Dividendenkontinuität, Dividendenaristokraten, also alles, was eigentlich sonst sehr gute Qualität abliefert, was den Anschein macht, dass sie vielleicht auch diese Krise überleben werden. Das wird mein Fokus sein, ja.
Okay.
Oder Disney. Disney zahlt zwar keine Dividende momentan, aber guck mal, die haben sich auch halbiert. Die stehen jetzt am Corona-Tief fast. Aber im Corona-Tief, da gab es kein Boot, da gab es kein Hotel, da gab es keinen Park. Da gab es nur ein bisschen Streaming in den Anfangsphasen. Jetzt hat eigentlich alles wieder offen. Die verdienen jetzt auch wieder Geld. Es wird wahrscheinlich jetzt dauern bis 2024, bis sie wieder genauso viel Geld verdienen wie vor der Krise. Aber der Kurs ist der gleiche, ja. Und ja, wenn man die zukünftigen Gewinne sieht, dann denke ich, ist das durchaus auch ein sehr attraktiver Wert momentan.
Was ist mit meinem Lieblingswert McDonald's? Der hat ja heute, glaube ich, irgendwie eine Millionenklage bekommen oder so in Frankreich. Ich weiß nicht, ob das so aus dem Augenwinkel gesehen.
Nee, habe ich überhaupt noch nicht auf dem Schirm. Habe ich nicht reingeschaut. Glaube ich nicht, nee.
Okay.
Genau. Dann Luis, machst du
Gut.
weiter?
Ja, ich habe auch eine Frage im Zusammenhang mit der aktuellen Anlagestrategie. Auch ganz interessant, nämlich welche Branchen sind in Phasen mit hoher Inflation aus eurer Sicht besonders interessant? Da spricht der Leser natürlich so einen Punkt an, nämlich ja, wenn wir jetzt tatsächlich in eine Phase übergehen sollten, wo die Inflationsraten dauerhaft hoch bleiben, ich sage jetzt mal so ein 70er Jahre, also 1970er Jahre Szenario, ja, gibt es sicherlich oder wird sich natürlich so die Aktienwelt auch teilen, eben in, ja, Verlierer und Gewinner. Und hier sind natürlich all die Branchen und auch Einzelunternehmen interessant, die natürlich die Möglichkeit haben, ihre Kosten überzuwälzen. Und ich persönlich finde dann natürlich in so einem Szenario ja zum einen die Unternehmen interessant, die Sachen anbieten, ja, die letztendlich für eine moderne Volkswirtschaft unverzichtbar sind. Da sind wir wieder bei den Versorgern, zumal die ja zum großen Teil eben entsprechende Inflationsanpassungen vornehmen, ja, beziehungsweise eben ein Margengeschäft betreiben, das heißt viele Sachen ja durchreichen. Ja, und eben von ihrer Marge leben. Dazu zählt auch explizit so dieser ganze Bereich Yieldkurs, also produzierende Anlagen im Bereich erneuerbare Energien, weil die halt auch sehr viel mit Inflationsanpassungsklauseln arbeiten. Und tatsächlich auch im Bereich Real Estate Investment Trust ausgesuchte Werte, weil die dann auch eben häufig mit entsprechend indexierten Verträgen arbeiten, insbesondere jetzt natürlich in Übersee. Ich glaube, also in Deutschland wäre es ja auch zulässig, aber wird, glaube ich, nicht so viel gemacht. Ja, das sind natürlich so Klassiker. Und aber da ist natürlich der Alex dann eher drin, vermutlich dann auch so im Lebensmittelbereich. Ja, Tabak natürlich auch. Genau, das wären natürlich so ja klassische Branchen. Und darüber hinaus muss man halt schon schauen, was auf jeden Fall nicht aufgeht, ist dieser Automatismus. Ich habe einen hohen Bestand an Anlagevermögen, ne, also viele Vermögenswerte, ne, gleich Sachwerte, das sichert irgendwie die Inflation ab. Da muss man wirklich schauen und sehr, sehr differenzieren. Da muss man letztendlich in die Bilanzen der Unternehmen gucken, weil ich muss ja solche Anlagen auch wieder beschaffen. Und was natürlich dann passiert, gerade in so einem Szenario hoher Inflationsraten, ist ja, dass meine Beschaffungskosten schnell steigen, aber eben noch nicht in der Bilanz sind. Ja, das heißt, ich habe dann vielleicht ein Gebäude mit einem Wert drin oder eine Anlage mit einem Wert drin, ja, die aber gar nicht das repräsentiert, was ich ausgeben müsste, um diese Anlage wieder zu beschaffen, wenn sie dann irgendwann abgeschrieben ist. Ne? Und das sind natürlich so Fallen, gerade in so einem inflationären Szenario, die ich dann so drin habe. Also da muss man schon dann genau hinsehen. Wie seht ihr das mit der Inflation?
Da wird ja auch von der Preissetzungsmacht gesprochen. Das wirst du ja spätestens bei den Quartalszahlen sehen, wenn Unternehmen mit solchen Belastungen auf allen Ebenen, Personalkosten hast du das zum Beispiel nicht erwähnt, aber wenn du siehst, die ersten verhandeln schon 6,9%, dann bedeutet es auch auf der Seite, wenn du 100.000 Mitarbeiter hast und auf einmal 6,9% mehr Personalkosten hast, das drückt an allen Ecken und Enden. Und die Unternehmen, die damit am besten umgehen können, ich sag mal, Gewinne werden sicherlich abschmelzen und Margen werden runtergehen, aber im Verhältnis zur Peer Group, sage ich mal, wenn deine Kollegen das eben nicht so gut können, dann sind es die Aktien, die sich ein bisschen stärker behaupten. Gut kann man es, glaube ich, gerade sehen bei Immobilienwerten. Ich sage jetzt mal nur die Deutschen. Ich habe jetzt die Ausländischen und die REITs nicht so im Depot. Da geht es ja momentan richtig ab. TAG Immobilien hat ja in wenigen Wochen, Monaten von 30 Euro auf, glaube ich, heute 11 Euro mittlerweile verloren. Vonovia, Dick Asset, denen geht es ja ähnlich so. Aber da sieht man, dass die einen extrem viel verlieren und die anderen vielleicht nicht ganz so viel, aber trotzdem leiden irgendwie alle. Und das ist auch eine Frage, die mir gestellt wurde, warum das so ist. Und da ist es eben so, der Bestand wird abgewertet, wenn er nicht mehr so viel Wert hat. Gleichzeitig steigen die Finanzierungskosten. In den letzten Jahren hat es ja alles nichts gekostet. Konntest du ja Hinz und Kunst dir Geld hinterhergeworfen und du konntest damit finanzieren. Und bei TAG Immobilien habe ich gelesen, die haben kurzfristige Finanzierung zu verlängern. Ich glaube, irgendwas mit 12 oder 18 Monaten. Da ist die Frage, was war das für eine Finanzierung? Hatten die da 1% oder keine Ahnung und müssen das dann zu 3,5 finanzieren? Dann kommen dort ordentlich neue Kosten auf sie zu. Dann haben sie wohl in Polen investiert und wollten dort den Bestand zur Hälfte verkaufen und die andere Hälfte vermieten. Da ist die Frage, für wie viel wollten sie das verkaufen und was kriegen sie da jetzt noch dafür, wenn sie es verkaufen? Ich meine, Polen liegt in der Nähe von der Ukraine, hat ja wahrscheinlich auch damit was zu tun. Das sind so Sachen, die momentan die Branche, denke ich mal, am meisten belasten. Und da muss ich erst noch zeigen, welche Unternehmen dort damit gut umgehen können. Was mich so ein bisschen stört, ist so, das ist wahrscheinlich auch so ein deutsches Ding, wenn so ein Unternehmen von 30 auf 11% verliert, dass man da so vom CEO so gar nichts hört. Ja, ist halt so. Wir haben ja in 3 Monaten wieder Quartalszahlen, da werden wir dann berichten. Also weißt du, ich würde dann einfach mal so eine Pressemeldung rausgeben, dass die Sachen, die da so rumkursieren, geklärt sind oder dass man irgendwie guter Dinge ist. Das ist so, das kenne ich aus Amerika irgendwie anders. Ja, da gibt es gleich einen Twitter, keine Ahnung, ob von Starbucks oder von wie heißt der Typ da, der Verrückte mit der Rakete? Ach, Tesla, Elon Musk. Weißt du, da gibt es einfach eine
Elon,
Info und ob das dann alles so stimmt, weiß ich nicht, aber ich würde mich da so wohler fühlen als Aktionär, wenn es einfach mal so zwischen den Zeilen mal oder zwischen den Terminen mal so ein paar Statements gibt. Ja, deswegen mache ich bei Immobilien gerade nichts. Für mich ist so diese Dekade, die jetzt kommt, die Zinssteigerungsdekade, ist für mich nicht so interessant, in Immobilienwerte zu investieren. Wenn wir dann wieder irgendwo bei Zinsen sind, die spannend sind, dann sieht man, welche Unternehmen können damit gut arbeiten. Und wenn dann im nächsten Jahrhundert abzusehen ist, wir werden wieder in eine Zinssenkungsspirale kommen, ich glaube, dann macht es Sinn, in Immobilienwerte vermehrt zu investieren. Im Moment ist mir das nicht so interessant. Ja, Lars, mach weiter.
nächste Frage oder soll ich noch was dazu sagen? Ich habe dazu eigentlich nicht keine große Meinung, muss ich
Nö,
sagen.
dann hau
Mach
die
die
nächste
Frage
Frage
ruhig.
raus.
Okay. Ich habe jetzt noch eine Frage zum Kryptomarkt tatsächlich. Ob der Kryptomarkt noch zu retten ist? Ja, könnt
Ja,
ihr wahrscheinlich
das
nicht
war
so
die
viel zu
Antwort.
sagen.
Das war die Antwort, ja.
Genau, so ungefähr. Also ja, ich denke schon. Also aktuell sehen wir halt echt krasse Verwerfungen da. Aber ich glaube, es ist jetzt, auch wenn es sich jetzt blöd anhört, aber bei -60%, das ist echt nichts, worüber man sich jetzt langfristig große Gedanken machen muss. Ihr habt mich ja letztes Mal irgendwann, ich weiß nicht, Alex, du hast mich in irgendeiner Schatzmeisterfolge ja noch belächelt, wo ich gesagt habe, von wegen, ja, darf man sich nicht wundern, wenn es bei -80% runtergeht. Ich meine, momentan sind wir noch bei -60, alles noch safe. Nein, aber langfristig, da kommen auch wieder andere Zeiten. Das ist jetzt alles schlimm und alles doof, aber
Auf
muss man halt einfach
jeden
aussitzen.
Fall.
Ja. Also muss man halt einfach berechnen, wenn man da investiert, dass es halt echt mal so abgeht. Aber das Gute ist ja, wer schon länger dabei ist, der weiß auch, dass es in beide Richtungen so geht. Also von daher kann sich das auch ganz, ganz schnell wieder ändern. Ich weiß jetzt nicht, ob es dieses Jahr passiert. Ich weiß auch nicht, ob es nächstes Jahr passiert, aber irgendwann wird das wieder so sein.
Ich warte noch, bis mein Gold explodiert und
Einfach.
dann habe ich ausgesorgt. Dann bin ich auf jeden Fall reich. Also da warte ich noch mal ab. Gold muss auch mal was machen. Ansonsten, ich habe mir gestern das Video angeguckt vom Thomas, den Sparkojoten. Das fand ich auch sehr spannend. Der hatte 80%
Worum ging's
seiner
da?
Coins.
Um Step.
Ja, der hatte 80% seiner Coins per Celsius und hat dann irgendwie erklärt, dass die jetzt erstmal nicht mehr da sind. Also ich habe es nicht ganz verstanden. Du wirst es ja besser kennen. Offensichtlich kann man da momentan mit den Dingern nicht handeln. Es ist jetzt nicht ganz weg, aber wahrscheinlich, so wie ich es verstanden habe, irgendwann kann man mit denen
Auch
wieder
nicht
was
ganz
machen.
da.
Ja, wie gesagt, ich hab das, wie gesagt, nur am Rande mitbekommen. Ich fand es so krass, also wenn da jemand so dir erzählt, 80% meines Assets ist einfach jetzt weg,
Ja,
so mit den Russen-Aktien, weißt du, dann denke ich mir, ich würde da irgendwie anders reagieren. Ich habe meine Frau gefragt, was ist, wenn unser Aktiendepot jetzt 80%, dann hat sie irgendwie ein Gesicht gemacht, wo ich dachte, nee, war jetzt nur ein Spaß, war nur eine Frage, ist ja nichts passiert, weißt du. Aber ich glaube, ich würde da nicht so ruhig sein oder, ja, keine Ahnung. Aber wahrscheinlich ist der Anteil auch nur gering gewesen vom Gesamtkapital oder so.
so
Und ich weiß
hoffen,
jetzt nicht, ob es
ja.
jetzt 10.000 oder 5.000 € waren, keine Ahnung, aber 80% von dem, was du da investiert hattest, ist schon irgendwie viel, oder? Da hat sich das irgendwie gar nicht gelohnt, die ganzen Jahre da zu hodeln irgendwie, oder?
Das ist
Ich glaube,
ja. In der
Ja.
letzten oder vorletzten Folge war es auch so, Lars, hast du ja auch selber gesagt. Und das stimmt ja auch, wenn man halt seine Coins an irgend so eine Plattform gibt, egal welche, habe ich halt immer das Risiko, dass die von einem auf den anderen Tag den Stecker ziehen und dann war's das. Und deswegen, wenn ich sowas mache, ist das wahrscheinlich, also wie bei P2P auch, da muss ich das eben über mehrere Plattformen streuen und das heißt dann eben auch nicht nach dem Pareto-Prinzip 80% in eine Plattform den Rest verteilen, sondern insgesamt irgendwo verteilen. Gut, dann geht vielleicht eine Plattform flöten, aber dann habe ich eben noch, weiß ich nicht, vier andere, wo das eben nicht der Fall ist, ne? Und zu der Frage eben, wie gesagt, kann ich nur noch wiederholen von eben, also seit ich die Krypto-Jünger jetzt mal die Szene da intensiv kennengelernt habe, mache ich mir auch keine Gedanken, dass das irgendwann wieder aus dem Knick kommt.
Also was ich merkwürdig finde, ganz kurz Lars, es wird bei Konten und Depots immer Wochen, monatelang über diese Einlagensicherung diskutiert. Ist das alles sicher, bla bla bla, 20.000, 100.000, keine Ahnung, ja. Aber bei so einem Exchanges, komm, hau rein, 80%, egal, da gibt es gar keine Regulierung. Und ich denke mir mal, macht vielleicht nicht doch eine Regulierung am Kryptomarkt Sinn und alle sagen, nee, dezentral, alles geheim und darf nicht reguliert werden. Aber das hätte doch geholfen, wenn dort solche Märkte reguliert wären, oder?
Ja, das stimmt. Es gibt durchaus regulierte Lending-Plattformen in Amerika. Ich weiß gar nicht, ob Celsius dazugehörte, aber zumindest BlockFi erinnere ich mich. Die haben auf jeden Fall, die sind da ziemlich dicht. Und aber hier in Deutschland ist ja auch Nuri. Ich weiß nicht, ob ihr es mitbekommen habt, aber Nuri hing ja auch an Celsius dran. Ist ja eine Bank und die haben halt so ein Bitcoin-Ertragskonto, haben sie es genannt, da dran gehangen. Und diese Gelder wurden halt durchgeleitet einfach zu Celsius. Und man muss sich halt einfach die Frage stellen, ob in dem Marktumfeld gerade ob man das Risiko eingehen möchte, seine Coins dahin zu legen für irgendwie 2 bis 3% Rendite. Und ich hatte auch Geld bei Celsius. Das war auch eine Frage, die ich bekommen habe, ob ich Geld, wie viel Geld ich bei Celsius verloren hätte, weil ich da auch investiert war. Und ich hatte kein Geld verloren, weil ich einfach vorher entschieden hatte, dass mir das Risiko nicht wert ist. Und ich habe das Geld halt abgezogen. Und ich habe dann auch eine Warnung von einem guten Freund bekommen. Und dann war für mich halt klar, nee, das willst du nicht machen und dann habe ich meine Coins abgezogen. Aber die Frage muss sich halt auch jeder stellen. Ich glaube, gerade bei der Kryptowährung ist jetzt einfach nicht die Zeit, um in der aktuellen Marktphase die jetzt irgendwie zu verleihen. Und auch dieses, was du sagtest, Bruce, dass man mehrere Plattformen verstreuen. Das geht bei P2P, finde ich, relativ einfach.
Verstören.
Aber verstreuen. Nee, wenn das geht, aber bei den Krypto-Lending-Plattformen, die sind alle teilweise so individuell und kompliziert und die ändern gefühlt ihre Regel, weiß ich nicht, einmal pro Woche, wie viele da jetzt maximal anlegen kannst und dann ändern die Renditen. Also das funktioniert da nicht so mit der Diversifikation, finde ich. Da müsste echt hinterher sein. Und dann für ein paar Prozent Rendite in dem aktuellen Marktumfeld, was so volatil ist. Nee, also ich habe halt die meisten meiner Coins jetzt aus dem Lending auch rausgenommen und tatsächlich auch noch nichts verloren. Und fühle mich da ganz gut mit, auch wenn ich da halt jetzt aktuell keine 3% Rendite bekomme. Kann ich
Ja, und
mitnehmen.
die, und die, die also die meisten Krypto-Anhänger, die ich jetzt auch da so kennengelernt habe in Stuttgart, die lassen ja noch nicht mal auf dem Online-Wallet ihre Kryptos. Ja, die haben es ja alles wirklich auf Hardware runtergezogen. Und die haben ja auch noch wirklich fachlich wirklich in die Tiefe diskutiert, ja, welche dieser Wallets geeignet sind, wie die kodiert sind, ob das Open Source ist oder nicht. Ja, und ja, welche man da eben speziell nehmen sollte, um eben Höchstmaß an Sicherheit also herzustellen. Das heißt, die sind da nochmal ganz anders drauf. Die kämen nie auf die Idee, wahrscheinlich Krypto-Lending zu machen.
Ja,
Das sind die wahrscheinlich irgendwie schon sakrileg.
aber das es betrifft ja jetzt auch nicht nur Privatinvestoren, ja. Weil bei Celsius, da waren ja auch echt teilweise Pensionsfonds und sowas investiert. Aber das ja, Wahnsinn, was da alles dran hängt. Wie gesagt, Nuri ist eine Bank, die haben ja auch noch ein normales Konto gehabt mit Einlagensicherung, was sie angeboten haben, aber halt auch eben dieses Bitcoin-Ertragskonto, was ihnen jetzt um die Ohren geflogen ist. Und man weiß nicht, ob die wieder die Auszahlung öffnen. Weiß aktuell keiner. Klar sagen die arbeiten unter Hochdruck daran, 24 Stunden pro Tag. Aber ich weiß nicht, wo soll das Geld herkommt. Also aktuell haben sie es halt dicht gemacht, um es zu stabilisieren. Wollen wir mal schauen, was da passiert. Darf sich keiner beschweren, wenn es weg ist. Ganz ehrlich. Ist halt so.
Oh. Nächste Frage.
Ja, du.
Aber dich wieder dran.
Ja. Zieh mal die Stimmung wieder ein bisschen hoch.
Ja, geht in eine ähnliche Richtung, aber ich finde die Frage zum einen, also nicht in eine ähnliche Richtung mit Krypto, sondern im Thema Inflation, aber halt ist ein bisschen allgemeiner, nämlich wie in der jetzigen ökonomischen Situation die optimale Asset-Allokation aussieht, fragt eine Leserin. Und da muss ich sagen, das ist aus meiner Sicht ein bisschen die falsche Frage, weil natürlich kannst du jetzt sagen, ja, optimal wäre jetzt, wenn du halt 100% Cash hast, ja. Ja. Aber die Frage ist ja eigentlich eine andere, sondern es bringt ja jetzt auch nichts, hasardärmäßig irgendwas umzuschmeißen und zu sagen, oh Mist, jetzt die Sache mit Verlust verkaufen und jetzt doch irgendwie Cash halten, sondern das Thema ist ja, im Prinzip musst du ja in den guten Zeiten dich für die schlechten Zeiten vorbereiten und eben in den guten Zeiten eine Asset-Allokation für dich festlegen, die dann eben auch Zeiten trägt. Und das knüpft jetzt genau nahtlos an das an, was wir eben hatten. Natürlich kannst du sagen, ja, ich mache einen bestimmten Anteil meines Portfolios, beispielsweise Krypto, ja, und von den Kryptos meinetwegen einen Teil davon verleihe ich. Aber ich muss dann eben gucken, ja, wie hoch schätze ich dann das Ausfallrisiko von solchen Positionen an, wie viel Prozent meines Vermögens betrifft das dann, ja, und das muss ich dann eben durchdeklinieren, entsprechend meiner Asset-Allokation. Wenn ich eben sage, weiß ich nicht, 5% Krypto, ja, und 10% Edelmetalle physisch, 60% Aktien, ja, wo ich dann auch sagen muss, bei Aktien muss ich dann eben auch gucken, naja, wenn so ein Aktienportfolio, muss ich da schon mal mit rechnen oder muss ich damit leben können, dass es eben mal 50% in die Knie geht, ja. Beispielsweise jetzt 2007 bis 2009 war das ja der Fall, ne? Und so 50% ist ja so eine ganz, ganz gute Marke. Ja? Und dass ich mir dann eben überlege, naja, noch ein bisschen Liquidität, die das Ganze eben stabilisiert. Ja, damit ich eben nicht ganz so leide, je nachdem, wie meine persönliche Risikotoleranz und Tragfähigkeit da ist. Ja, und vielleicht dann eben noch andere, Assetklassen von eben Immobilien über P2P. Aber ich muss dann eben, ja, letztendlich in guten Zeiten das Ganze so zimmern, dass es eben auch in schlechten Zeiten trägt. Und im Prinzip die Asset-Allokation vorher festklopfen. Und das ist letztendlich, steht ja relativ am Anfang des Anlageprozesses, meiner Meinung nach. Ne? Und dann fallen ja so nach und nach dann die Sachen raus, okay, wie positioniere ich?
Also ich hab keine perfekte Anlageklassenkombination. Also ich mache das mehr nach Gefühl, muss ich tatsächlich sagen. Also ich habe schon eine Strategie, aber ich könnte jetzt nicht sagen, okay, das ist jetzt super safe gegen das und das Szenario. Ich entscheide das einfach aufgrund der aktuellen Marktlage und meinem Bauchgefühl, kann man sagen.
Ich habe auch eine ähnliche Frage, die in die Richtung geht, ob ich auch Anleihen und andere Finanzinstrumente nutze. Es geht ja auch in die Richtung. Also ich sehe das so wie Luis, also man muss es irgendwann mal aufbauen, sich so ein paar Bausteine dorthin stellen, vielleicht mit eher risikoarmen Sachen anfangen, also nicht 90% Krypto und dann vielleicht nochmal eine Procter & Gamble, sondern vielleicht umgekehrt mal das Depot aufstellen und die Sachen, die nach Risiko sortiert sind, einfach auch entsprechend untergewichten im Depot. Und was auch viele irgendwie nicht gut können, da sehe ich mich auch so, in den Themen, wo man sich einfach null auskennt, ja, dann sollte man auf diese Sachen erstmal verzichten. Also nur weil in irgendeinem Buch steht, ja, auf jeden Fall 30% Anleihen. Ich finde, da sollte man schon irgendein Wissen haben, wie Anleihen funktionieren, in welchen Marktphasen sie Sinn machen oder nicht. Und einfach nur so dann irgendwelche Anleihe-ETFs kaufen. Und also es gibt ja noch viele andere Sachen. Also wer auch so mit Rohstoffen, Edelmetallen überhaupt nichts anfangen kann, das habe ich auch zurzeit sehr viel, weil man einfach damit wahrscheinlich auch als Deutscher kaum Berührung hat. Also ich muss da niemanden reinzwingen. Wer der Meinung ist, er fühlt sich da unwohl, hat da keinen blassen Schimmer, will sich damit auch nicht befassen, dem werde ich jetzt nicht zu Pro Aurum schicken und sage, kauf dir da jetzt irgend so einen Klumpen und leg den dir irgendwo in das Bett. Also man muss sich schon ein bisschen mit den einzelnen Assets, auch wie sie miteinander korrelieren und so, befassen und dann vielleicht mal irgendwann anfangen, kleine Sachen aufzubauen. Ja. Und deswegen habe ich auch immer noch oder nie wieder oder noch immer aktuell kein Krypto und P2P nutze ich auch nur in bestimmten Marktphasen. Das ist eben keiner jetzt aktuell für mich. Aber ansonsten, ja, macht es für mich wenig Sinn, da weil alle sagen, das zu machen, dann das auch zu machen. So.
Genau. Und Modenreiten, das finde ich sowieso extrem gefährlich, muss ich sagen. Weil wenn etwas eine Mode ist, dann ist es ja per Definition so, dass das jetzt ein Thema ist, was eben, ja, also eine Sau, die durchs Börsendorf getrieben wird und die ist eben schon derbe abgeritten. Ja, gilt
Aber es
übrigens
ist
auch so
auch,
für Themen-ETFs, ja, weil ein Themen-ETF kommt ja auch erst auf den Markt,
wenn
wenn
das
das
Thema
Thema
schon gelaufen
eben durchdrungen hat, ne, die Anleger. Ja,
ist.
und dann wird es halt schwierig.
Ja. Jetzt sage ich auch, also mein Depot, was, warum es auch unter anderem so gut dasteht, liegt unter anderem auch an den Ölwerten und an den Rohstoffwerten. Was aber nicht heißt, dass ich sage, jetzt bitte Öl und Rohstoffe kaufen. Das ist eben so dem Zug hinterherlaufen. Es wäre gut gewesen, wenn man sie schon vorher hätte. Und genauso versuche ich das jetzt halt mit den Assets zu machen, die jetzt vielleicht niemanden interessieren. Man guckt dir BASF an, die stehen wahrscheinlich kurz vorm Kollaps, wenn da kein Gas mehr kommt. Die Frage ist, wie gehen die damit um, wenn kein Gas mehr kommt? Überleben die das? Müssen die vom Staat dann gestützt werden, wie die Lufthansa damals? Und der Staat beteiligt sich dann beim BASF für 1,50 €. Also es gibt ja alle möglichen Szenarien und weiß nicht, das ist für mich im Moment auch das Risiko, was man irgendwie nicht einschätzen kann, ja. So, wer ist dran von euch? Lars?
Ich glaube, du,
Bin ich
oder? Ich
dran?
höre einen Gecko bei dir hinter mir.
Ja.
Der Gecko sagt, du bist dran.
Ich hatte ja gerade mit den Anleihen hier meine Frage. Das war eine
Ach so, das war
Frage.
eine
Oh, das war die
Frage.
Frage. Ja,
Ah.
genau. Dann sind wir bei der dritten Runde. Ja. Dann ist
Okay.
Lars wieder dran.
Ja, genau. Ich habe noch eine Frage, ob man jetzt noch in P2P-Kredite investieren sollte. Alex, du hast ja gerade gesagt, du machst das nicht. Ich finde, man kann das schon machen, wenn der P2P-Kreditanteil aktuell extrem gering ist und wenn man da noch Luft nach oben hat, dann kann man das machen. Aber wenn er schon recht hoch ist, würde ich es jetzt tatsächlich auch nicht mehr forcieren und dann lieber dann in den Aktienmarkt gehen, um da die Chance zu nutzen. An sich, wenn man einfach Stabilität momentan im Portfolio sucht, dann ist es, zumindest aus meiner Sicht, aus meiner Erfahrung nach, echt eine gute Sache. Sofern man weiß, was man da tut. Wenn man nicht weiß, was man da tut, dann natürlich nicht. Man sollte sich da also auf jeden Fall die richtigen Plattformen und Vehikel aussuchen. Nicht, dass man am Ende dann mehr verliert, als wie man woanders vielleicht verloren hätte. Also ja, aber für Stabilität auf jeden Fall kann man es durchaus auch jetzt noch machen. Ja, aber muss halt jeder wieder für sich selbst entscheiden. Ich weiß nicht, Luis, du bist ja wahrscheinlich noch immer noch bei deinen P2P-Plattformen drin, ne?
Ja, aber mit einem wirklich kleinen Anteil. Der ist jetzt nicht signifikant. Aber
Ja.
noch eine ergänzende Frage habe ich, weil die hatte ich tatsächlich auch gestellt bekommen. Habe ich jetzt nicht auf die große Liste mitgesetzt, aber weil das passt jetzt gerade gut. Wie siehst du die Perspektive auf Sicht von 10 bis 20 Jahren bei P2P-Krediten und welche Plattform wird es dann deiner Meinung nach noch geben?
Ja, ist natürlich sehr, sehr schwer. Ich weiß nicht, meine Glaskugel ist, glaube ich, jetzt nicht hier oben. Aber ich bin ja selber, keine Ahnung, jetzt seit 2014 dabei und ich habe die Entwicklung so mitgemacht und ich weiß jetzt ja, wer so groß geworden ist und es geht alles in Richtung Regulierung. Und ehrlicherweise, wenn man sich auch die Plattform anschaut in England, was mit denen so passiert ist, und die sind auch irgendwann reguliert worden, die sind groß geworden, irgendwann haben sie gesagt, wir brauchen euch Retail-Investoren also nicht mehr. Schmeißen euch jetzt raus, die Rendite ist immer runtergegangen. Deswegen kann ich gar nicht sagen, wer in 20 Jahren noch da sein wird. Vielleicht sind die aktuell großen P2P-Plattformen, die jetzt reguliert sind, in 20 Jahren so unattraktiv, dass es die gar nicht mehr gibt, beziehungsweise dass die andere Geschäftsfelder haben. Vielleicht gibt es komplett neue Player. Kann ich absolut nicht sagen, wer da noch da sein wird oder nicht. Muss man sich von Jahr zu Jahr anschauen. Ich meine, bei manchen P2P-Plattformen ist es ja wirklich so, da muss ich wirklich fragen, okay, sind die überhaupt nächstes Jahr noch da? Da auf 20 Jahre zu schauen, ist halt schwer. Mein Mintos ist ja jetzt der größte in Europa. Die existieren jetzt, glaube ich, seit 2015. Das ist auch noch nicht so lange, 7 Jahre. Keine Ahnung, weiß ich nicht. Aber die wird sich auf jeden Fall weiterentwickeln, die Anlage. Das sieht man ganz, ganz deutlich. Bin gespannt, was da noch so alles passiert.
Aber gut, dass du jetzt keinen genannt hast, weil sonst würden wir irgendwann in 10, 20 Jahren diesen Kommentar in deiner Facebook-Gruppe da lesen. Aber du hast damals in dem Schatzmeister-Talk Nummer 10 gesagt, das.
Ja,
Tritt
nee,
dir
das
Ruhe auf die
sieht so
Füße,
aus.
ne?
Ja.
Gut,
Genau. War das
machen
deine
wir
Frage,
weiter mit.
Luis? Ansonsten, wer noch eine Frage stellen will,
Nee.
ihr könnt die in den Chat schreiben oder auch per Video euch zuschalten und dann könnt ihr die selber vorlesen, eure Frage. Ansonsten, Luis, mach weiter.
Genau, das war jetzt nicht meine eigentliche Frage. Ich habe die nur gestellt, weil die jetzt tatsächlich passte von der Liste. So, die dritte, letzte Frage ist, Was sind für euch die besten Einzelwerte und Sammelanlagen im Dividendenbereich? Möchte ich antworten oder anschließen an die Asset-Allokation, weil die beste in dem Sinne gibt es ja nicht. Also außer wird eine Glaskugel, dann könnte ich jetzt natürlich genau sagen, kauf den und den Wert und auch nur diesen einen. Hier geht es ja vielmehr darum, eben dir dich genau in einer guten oder neutralen Zeit zu positionieren und dann zu sagen, mit dieser Allokation gehe ich eben durch die Zeit. Und ein Teil der Strategie besteht jetzt zumindest bei mir auch genau eben in diesem Rebalancieren, und zwar, dass ich ja gezielt eben in die Anlageklassen übermäßig oder überproportional stark investiere, ja, die relativ gesehen am schlechtesten gelaufen sind. Das heißt, dass ich dann immer so einen antizyklischen Ansatz fahre, weil ich natürlich weiß, dass wir auch so Branchenrotationen haben, ja, oder ja, eben bestimmte Segmente in bestimmten Zeiten mal gut oder mal schlecht laufen, ja, bis hin zu so übergeordneten Trends, wie das eben mal Dividendenwerte oder Value-Werte besser oder da mal schlechter als Wachstumswerte laufen. So, und das sind alles so Sachen, da ich nicht weiß, wann was eintritt, macht es meines Erachtens oder ist es zwecklos, da von vorne drauf zu spekulieren und zu sagen, ja, dieser Einzelwert, der wird jetzt vermutlich besonders gut laufen oder diese Branche, sondern das Ganze eben, ja, gerade als einkommensorientierter Investor gut durchzumischen und dann eben gezielt die Chance nutzen, wenn dann eben mal beispielsweise Immobilien schlecht laufen, die Real Estate Investment Trust hier im Kurs deutlich nachgeben und ich dann eben, ja, günstig da nachlegen kann. Und das hat ja die letzten Jahrzehnte ja immer recht gut funktioniert, weil wenn dann eben mal eine Schwächephase war, hat man sich die Titel günstig ins Depot gelegt und dann, wenn es wieder hochgegangen ist, hat man dann von den steigenden, dann gegebenenfalls wieder steigenden Dividenden und Kursen gleich doppelt profitiert.
Ja, also ich sehe die Kurse auch eher als Gradmesser, wann man was kauft. Für mich ist halt wichtig eine gute Dividendenkontinuität. Das heißt, wenn die Kurse mal runtergehen, jetzt mal für ein Jahr oder so, dann kann ich damit sehr gut leben. Aber was ich gerne möchte, ist, dass meine Erträge stabil weiterlaufen, auch ganz normal weiter angehoben werden. Wenn dann Pampers verkauft wird, dann machen die weiterhin Gewinne. Das soll einfach weiterlaufen. Wenn nach 65 Jahren die Dividende regelmäßig angehoben oder nicht gesenkt wurde, dann erwarte ich das auch, dass es in dieser Krise funktioniert. Und das ist dann für mich sozusagen mein stetig steigender Cashflow. Und das mit den Kursen nutze ich halt, um mein Depot aufzubauen. Also das sehe ich schon so wie du, ja. Also ich achte da gerade in so Kaufphasen jetzt, wenn es dann mal irgendwann mal losgeht, jetzt, dass man wirklich auf Qualität zu achten und nicht nur so eine Werte zu holen, die alle 2-3 Jahre mal Dividende senken und dann aussetzen, dann doch wieder anheben. Also wer schon ohne Krise keine Kontinuität hat, dann darf ich in der Krise auch nichts erwarten, ja. Und alles, was so mit Risiko zu tun hat, wie BASF zum Beispiel, wo ich auch nicht weiß, ob die jetzt umfallen oder nicht, ja, das möchte ich eigentlich auch momentan nicht dazu kaufen, ja.
Jetzt haut doch mal ein paar Namen raus, wenigstens, dass man ein bisschen Orientierung hat, was ihr denn so an Werten toll findet.
Da habe ich doch gesagt heute schon. Also, was habe ich schon gesagt? Visa zum Beispiel finde ich gut. BlackRock finde ich gut. Ja, im Lebensmittelbereich, Getränkebereich, da geht echt viel, weil die natürlich da Unilever, so ein Kram halt, ne? Im Moment sieht man halt viele Aktien. Disney habe ich auch schon gesagt. Wie viel brauchst du denn noch? So viel kauft doch kein Mensch.
Ja, das war ja die Frage.
Ja, aber auch solche Werte, die du vorhin genannt hast, Lars, die drei sind ja ein super Beispiel. Warum? Naja, ich habe mit Bui habe ich auch einen extrem kontinuierlichen und ganz solide aufgestellten Closed-End Funds im Bereich Infrastruktur, Energieinfrastruktur, der seit Jahren zuverlässig zahlt. Ja, und dann habe ich mit dem Hypnose-Songs-Fund halt was völlig unkorreliert ist, also wo ich eben ein völlig anderes Marktsegment habe. Ja, ich meine, Musikrechte mit Energieproduktion hat ja überhaupt nichts mit zu tun. Ja, wo ich sogar noch die Chance habe, jetzt hat man ja schon 2020 auch gesehen, dass die Einnahmen da ja weiter gesprudelt sind. Ich glaube sogar, die konnten die Erträge sogar steigern in dem Jahr, auch wenn der Kurs gesunken ist natürlich. Ja, ist ja so ein Klassiker, was dann super dazu passt. Ja, und selbst wenn du sagst, okay, P2P-Kredite deckst halt eben über den Honeycomb Investment Trust ab, meine, da muss ich auch vorstellen, ich glaube 2016 oder 17 wurde er aufgelegt. Der hat durch die Bank weg bis heute jeden Monat den NAV gesteigert. Ja, muss man halt eben auch. Ja, egal, ob der Kurs jetzt mal an der Börse ein bisschen höher oder ein bisschen tiefer notiert hat, ja, der hat kontinuierlich ausgezahlt und jeden Monat intern eben ein Plus auf das verwaltete Vermögen gemacht. Ja, und das ist natürlich so jetzt eben super Beispiel, wenn man sich die drei dann eben ins Depot legt mit ein paar anderen, dann ist man da schon einkommensmäßig sehr breit aufgestellt aus völlig unterschiedlichen, unkorrelierten Quellen und kann dann wunderbar genau dieses Prinzip fahren, wenn dann eben mal, weiß ich nicht, der Songs Fund eben überproportional viel verliert, weil Digitalwerte halt das Ganze mit abgestraft wird. Ja, da kann man da wunderbar ja zusätzlich reinvestieren, ja, und die Anteile aufstocken.
Was ich halt auch noch selber extrem genial finde, ich weiß, das ist für euch jetzt nicht so dieser Faktor, aber ich finde diese Monatszahler immer noch extrem motiviert, um einfach so einen ständigen Cashflow zu haben. Es gibt nichts Langweiligeres als die deutschen Aktien, die nur einmal im Jahr auszahlen und dann kurz vorher sagen, oh, Corona-Krise, ich zahle es erstmal nicht mehr, das Späßchen. Aber das hast du halt da nicht. Deswegen habe ich da halt auch
meine unterjährige Ausschüttung finde ich halt auch sehr wichtig. Also für mich persönlich, ja.
So, quartalsweise ist okay, aber monatlich ist natürlich noch viel cooler. Ja, ist richtig cool, ja. Ja, da gibt es ja auch genug Beispiele. Gerade jetzt diese CEFs, die ich jetzt auch genannt hatte, das sind ja fast alles Monatsauszahler auch, oder die ich aktuell vermehrt kaufe. Ja, schon cool. Ja. Aber noch eine
ich
Frage?
Ich hab noch eine Frage, vielleicht machen wir die als letztes, da kann vielleicht jeder was zu sagen. Wie geht man mit Loser oder Depotleichen um? Soll man die jetzt noch verkaufen, um mit Cash dann was Neues zu kaufen? Also ich finde so, also jetzt, wo eh alles am Boden ist, macht für mich irgendwie Verkaufen keinen Sinn. Also ich würde jetzt auch solchen Kram einfach liegen lassen. Und wenn die Börsen sich wiederholen, alle wieder nach oben steigen, da kann man gucken, was man da noch aufräumen könnte. Aber außer was verbrannt ist, ist verbrannt. Aber es gibt ja nicht nur tote Sachen im Depot, sondern auch Werte, wo man einfach sagt, die haben sich einfach nicht so entwickelt. Also ich habe heute gelesen, irgendwo Palantir, so ein typisches Ding, wo wahrscheinlich alle im Depot haben und keiner vorher kannte, 80% im Minus. Weiß ich nicht. Hätte man vielleicht bei 60 oder 50 und 40 auch schon verkaufen können. Warum soll man die jetzt bei 80 raushauen? Vielleicht erholt die sich wieder. Ich glaube, das ist auch individuell, je nach Wert, sollte man sich vielleicht genauer angucken und dann eine Entscheidung treffen und nicht pauschal sagen, alles, was geguckt hat, fliegt jetzt raus. Weil am Boden, also ich finde, jetzt ist so die Einsammelphase langsam. Da sollte man jetzt nicht noch irgendwelche Shares auf den Markt werfen. Außer vielleicht die, die ich jetzt kaufen würde, die ich alle aufgezählt habe, die könnte natürlich alle panisch gerne verkaufen.
Das ist ja auch die Frage, was da wirklich ein toter Wert ist. Also ich habe da auch echt in der Vergangenheit fast gar nichts verkauft, weil ich auch wirklich keine fast toten Werte habe. Und die wirklich tot waren, so wie jetzt der Terracoin im Kryptobereich oder Louis deine Russland-Werte, die wirst du sowieso nicht los. Also da wird dir die Entscheidung halt abgenommen.
Naja, aber was machst du, wenn du da so ein Ding, keine Ahnung, aus irgendeiner Zeitschrift hast gekauft, 80% im Minus, ja, dann liegt der halt da mit 80%. Die arbeiten ja wahrscheinlich immer noch, also vielleicht kommt noch ein bisschen was rein, aber...
Ja. Eine Ausnahme von dem Gesagten würde ich machen, wenn du jetzt beispielsweise bei einem Einzelwertdepot da ein festes Regelwerk hast, ja, und dann beispielsweise einmal im Quartal dein Depot überprüfst auf bestimmte Kennzahlen, ja, und dann eben einen Wert die Kennzahl nicht mehr erfüllt, dann muss natürlich auch so konsequent sein und dann regelkonform das Ding raushauen, egal ob es jetzt 40% im Plus oder 80% im Minus ist. Ja, aber dann reden wir halt, wie gesagt, von einem Regelwerk, was du irgendwann mal aufgestellt hast und wo du dich dann natürlich gefälligst auch selber dran binden solltest, sonst macht das Ganze natürlich das ist völlig unzweckmäßig, ja, sonst ist ja wieder alles aus dem Bauch raus. Ja, dann, ja, das wäre so ein Fall, dann würde ich sagen, auch mit 80% raus, ganz emotionslos. Ja, aber ansonsten, klar, also jetzt, wenn alles da niederliegt, also...
Vielleicht gab es ja ein Regelwerk und dann hat man gesagt, oh, die ist jetzt bei 40%, was mache ich denn jetzt? Oh, schon 60, na, jetzt kann ich es ja auch drin lassen.
Jetzt lohnt sich auch nicht mehr. Ja.
Jetzt setzen wir mal die Regeln außer Kraft. Ja, ja, was natürlich noch immer und man muss natürlich schon eine Einzelfallentscheidung treffen. Das hast du ja auch gesagt. Ist es ein Wert, der theoretisch schon wieder hochkommen kann oder der wirklich irgendwo vor der Pleite steht? Ja, wo du dann sagst, ja, okay, also dann muss ich sagen, dann lieber noch ein bisschen was mitnehmen als alles verlieren, wenn du eben das Insolvenzrisiko hoch einschätzt.
Ja. Disney ist ja so ein Klassiker, ne? Also der wäre nach meinem Regelwerk auch rausgeflogen in der Corona-Krise, weil die halt keine Dividende mehr zahlen. Ich habe sie aber drin gelassen, weil ich halt die Zukunftsaussichten da gesehen habe und die sehe ich immer noch, deswegen sind die auch immer noch drin. Aber ansonsten habe ich mich tatsächlich auch von Werten getrennt. Das war so mit einer der wenigen Fälle, die halt keine Dividende mehr gezahlt haben, weil ich darauf einfach raus bin. Aber Disney ist zum Beispiel so eine Ausnahme, wo ich gesagt habe, gut, kannst du drin liegen lassen.
Also ein guter Punkt ist auch mal zu gucken, wie verschuldet Unternehmen sind und wie viel Gewinne machen sie vielleicht erwartet in 2 Jahren. Und dann kann man mal gucken, wie viele Jahrzehnte würde das dauern. Also TUI könnt ihr euch mal anschauen, ist ein gutes Beispiel, wie viele Jahre man braucht, um diesen Berg abzutragen. Das sind so Sachen, wo ich denke, na, das muss ich vielleicht nicht haben, muss ich auch nicht durchhalten. Und die Durchhalteparolen, gerade bei dir in deinem Facebook oder Telegram ist da mal viel los mit TUI, gucke ich mal sehr gespannt. Also das sind so Sachen, die würde ich einfach mal abschneiden und wirklich sagen, komm, das war meine Erfahrung und ich fliege jetzt mit TUI in Urlaub. Apropos TUI, apropos Urlaub meine ich, mach mal noch abschließende Runde, Lars, wo geht's hin in Urlaub? Leistest du dieses Jahr Urlaub oder ist nichts drin?
Ja, du, ich kann es mir gerade noch so leisten. Ja, nächste Woche geht's nach Südafrika für 1,5 Monate. Und ja, deswegen erstmal weg aus dem warmen Sommer. Ich bin ja mehr so der Wintertyp, deswegen geht's, da ist gerade Winter, für die es wissen, und da also zwischen, weiß ich nicht, 5 und 20 Grad, je nachdem, wo man sich befindet. Und ja, da geht's nächste Woche hin.
Sehr schön. Mit dem Zug, mit dem Auto oder fliegt man da?
Man fliegt noch, ja. Das Elektroflugzeug gibt's noch nicht, darf man auch noch ordentlich verbrennen. Und du kommst ja nach Deutschland, habe ich gehört?
Ja, ich komme jetzt nach Deutschland, mache Urlaub in Deutschland für 7 Wochen. Und Berlin, München, Prag und Paris haben wir auch noch mit eingebaut. Liegt jetzt außerhalb von Deutschland, aber
Prag,
ich sag
mal. Prag und Paris gehören
nicht
mehr zu Deutschland.
Ich weiß, aktuell nicht. Wahrscheinlich nicht, aber auf jeden Fall haben wir das noch mit eingebaut, weil wir nicht so lange dann da so abhängen. Aber es ist geplant, wie gesagt, Ende des nächsten Monats ziehen wir los und verlassen unser Eiland und sind mal gespannt, was in der Zivilisation da draußen sich so getan hat.
Und du, Luis? Da wirst du überrascht sein.
Ja, Döner kostet 6 Euro, habe ich schon gehört.
Ja, aber du kannst jetzt für 9 Euro hier im Zug fahren. Ich glaube, es geht im Juli auch noch. Also.
Wenn du in den Zug reinkommst. Ja. Es wurden ja schon japanische Fachkräfte zum Befüllen der Züge.
Ah, die Pusher, ja?
Ja. Los, Luis, sag mal noch schnell, wo du hin in Urlaub willst. Dann machen wir Schluss für heute. Es ist Mitternacht bei mir.
Ja, wir haben tatsächlich noch gar nichts geplant. Wird eine spontane Entscheidung.
Ja. Aber Lars, wenn ich jetzt nach Deutschland komme und du nicht da bist, dann kann ich doch in deinem Haus wohnen. Dann spare ich doch richtig Geld, oder?
Muss ich mal mit meiner Frau reden, aber ja, vielleicht kannst du es machen.
Das wäre doch eine coole Idee. Dann lass uns mal nochmal reden morgen.
Machen wir.
Also, danke, dass du da warst. Wir sind jetzt in der Sommerpause. Wir melden uns dann. Wann ist bei euch der Sommer zu Ende? Wann ist es da? September oder was?
Ja, würde ich sagen.
Ja, im September bin ich auch wieder hier denn. Dann machen wir mal, ab September sind wir wieder live. Und wenn ihr jetzt noch Fragen habt, die wir jetzt heute nicht gestellt haben konnten, waren einige dabei, die waren ein bisschen umfangreicher oder themenfremd, dann schreibt uns die einfach an die Person, wo ihr meint, die passt am besten, und dann kriegt ihr vielleicht im Nachgang nochmal eine Antwort. Ansonsten vielen Dank, gute Nacht und was ist heute für ein Tag? Noch kein schönes Wochenende.
In dem Sinne, mach's gut.
Alles klar, danke. Ciao.
Tschüss. Ciao.